das ist halt so eine Sache, wenn ich das anderen erzähle, dann gucken die mich an und denken so, du bist ein bisschen komisch. Und dann denke ich mir, ja, du hast recht, ich bin ein bisschen komisch.
Und eben auch der Gedanke so, was ist der Worst Case? Finde ich total gut. Weil wenn man dann ehrlich ist, so richtig schlimm kann es eigentlich nicht werden. Ich meine, wir leben in Europa, uns geht's gut. Da gibt's ganz andere Geschichten. 130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein Mensa-Podcast von Lina Holzmann und Erwin Klein.
Hallo Erwin.
Hallo Lina.
Hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin in Madrid. Wo bist du?
Ja, das ist ein Einstieg. Ich bin in Madrid und was machst du so? Ja, ich sitze da, wo ich immer sitze, im Harz. Ja, in Deutschland im Harz. Aber ich meine, es ist ja ein Knaller. Wir werden ja immer internationaler.
Ja, wir sind sehr international und es klappt alles soweit mit der Technik. Wir haben es geschafft. Ich bin vor drei Wochen schon nach Madrid umgezogen für meinen Master. Und wir haben aber natürlich gesagt, wir werden natürlich nicht den Podcast aufhören, sondern machen jetzt hier weiter. Und ja, es ist irgendwie nochmal total was anderes für mich jetzt, weil sonst sitze ich immer in meinem Zimmer und jetzt sitze ich zwar in meinem WG-Zimmer, aber einfach ganz woanders. Deswegen ist es nochmal wie so, ich war ein bisschen aufgeregt heute sogar.
Ja, ich meine, ich auch. Also allein schon, ob das klappen würde. Und natürlich, ob die Lina in Madrid immer noch die Lina ist, die ich aus Süddeutschland kenne.
Das wirst du merken.
Ja, das werden alle merken.
Ja, im Moment bin ich eine sehr verschwitzte Lina, weil es einfach nicht Herbst wird. Und wahrscheinlich sind viele neidisch darauf, aber wir haben 34 Grad und ich schwitze.
Das sind echte Luxusprobleme. Aber ja, das gut.
Stimmt. Ja. Das stimmt natürlich. Ich habe mir gedacht, heute behandeln wir mal ein Thema, was sehr auf meine Entwicklung gerade passt, und zwar Veränderung, weil mir einiges aufgefallen ist jetzt im Zuge meines Umfelds. Und ich glaube, ein paar Dinge haben auch vielleicht mit der Hochbegabung zu tun. Und deswegen dachte ich, es ist vielleicht ein ganz gutes Thema für eine Folge. Und meine erste Frage an dich wäre, ob du in deinem Leben schon mal so eine Veränderung im Sinne von irgendeinem großen Umzug oder eine Veränderung im Job hattest und ob dir irgendwie aufgefallen ist, dass du dich schwerer damit tust als andere Menschen und wie dir das aufgefallen ist.
Jetzt muss ich lachen, weil du weißt ja nicht so viel, wie mein Leben bisher verlaufen ist.
Ja.
Und wenn du fragst, bist du schon mal umgezogen oder hast du schon mal die Stadt gewechselt? Das ist natürlich ja eine Steilvorlage für mich. Ich bin heftig umgezogen. Ich sag mal so ganz grob von zu Hause, vom Dorf nach Köln, von da nach Wuppertal, von Wuppertal nach Hamburg, von Hamburg nach München und von München nach Braunschweig. Und da jetzt von Braunschweig jetzt in Harz. Und immer an allen Stationen auch durchaus länger gelebt, also in Hamburg und in München 10 bzw. 12 Jahre. Und ich fand es immer toll. Ach so, ne, und innerhalb der Städte dann auch noch ein paar Mal hin und her gezogen natürlich. Von daher so räumliche Veränderungen habe ich einige und eben auch heftige. Also von Hamburg nach München zu ziehen ist schon ein bisschen längere Geschichte, entfernungsmäßig. Und natürlich auch so von der ganzen Mentalität. Aber ich fand's immer, immer, immer toll.
Also dir fällt es leicht, dich an neue Dinge zu gewöhnen?
Ja, ich habe nie ein Problem gehabt, in eine neue Umgebung zu kommen, beziehungsweise die alte dann hinter mir zu lassen.
Schön.
Ja.
Das muss man ja auch so
also,
kriegen.
Naja, das ist so schwer ist es nicht, aber ich habe dann auch ja, natürlich nicht alle Brücken abgebrochen. Also ich kenne in München Leute, ich kenne in Hamburg Leute, ich kenne in Köln noch eine ganze Reihe Leute. Das bleibt auch, aber dann zu sagen, so jetzt ist Zeit, es gab ja immer einen Grund. Ich musste ja nicht fliehen oder irgendwie untertauchen oder so. Und naja, mal... Es gibt ja so Filme im Fernsehen oder so, wo seltsame Geschichten. Ja. Nee, es gab ja immer einen Grund und es war immer okay. Und ich fand es immer, immer, immer aufregend, an einen neuen Ort zu kommen und mich da dann zurechtzufinden. Und es hat immer gut geklappt.
Das ist gut.
Ja, also insofern Wenn du mich nach Umzügen fragst im Zusammenhang mit Veränderungen, also das ist, kann ich einiges sehr erzählen.
Ja, aber viel Positives anscheinend. Ich nehme es eigentlich auch positiv wahr. Ich merke nur, dass ich würde gerne die Kultur kennenlernen, die Politik kennenlernen, die Sprache kennenlernen. Und ich habe das Gefühl, dass ich so seit 3 Wochen gar keine Ruhe mehr habe, weil ständig irgendwas in meinem Kopf ist. Du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Da mit der Uni. Und dass ich gefühlt die ganze Zeit so auf 180 bin und so gar nicht mehr runterkomme. Und in jeder freien Minute irgendwie, die ich habe, denke, ja, okay, jetzt geh noch mal in ein Museum oder informier dich da oder lese das Buch oder so. Und ich glaube, ich mache mir selber da ein bisschen zu viel Stress gerade.
Naja, aber ist doch guter Stress, ist doch toll.
Ja, aber gleichzeitig merke ich halt, dann schlafe ich nicht mehr so gut und bin einfach, weißt du, null entspannt.
Mhm.
Ja, weil es einfach so eine krasse Veränderung ist. Ich glaube, ich noch gar nicht so entspannt mitmache, sondern noch so viel Druck mir da selber mache.
Ja, ich meine, ist natürlich auch eine ganz andere Veränderung, als wenn ich jetzt von Köln nach Hamburg ziehe. Du hast eine neue Sprache, hast ein neues Klima.
Damit tue ich mir am schwersten.
Und es ist ja auch, ich nehme an, eine bisschen andere Mentalität als jetzt bei euch in Süddeutschland. Und es ist ja alles neu.
Ja, das ist echt lustig. Wir haben eigentlich jeden Morgen um 9 Uhr Uni. Und es hat noch nie vor 9.40 Uhr begonnen. Und irgendwann, also sind schon ein paar Sachen, die sind dann einfach sehr anders, ja. Aber ich habe auch manchmal so das Gefühl, zum Beispiel mit meinen Mitbewohnerinnen, also die haben irgendwie nicht so die Ansprüche, Museen zu sehen oder sich schnell Wissen anzueignen über das Land, was ich halt schon habe. Und deswegen bin ich eigentlich auch darauf gekommen, dass man irgendwie als hochbegabte Person mit Veränderungen anders umgeht. Weil ich jetzt eben merke im Vergleich zu anderen, dass ich anders damit umgehe.
Was sind deren Interessen?
Also generell viel feiern, so, ja, zum Beispiel so Museen oder so generell alles, was so mit Wissen zu tun hat. Ich meine, ich bin nicht die ganze Zeit bei denen und ich möchte auch nichts unterstellen, aber ich habe das Gefühl, dass es da schon Unterschiede zwischen mir und vielen anderen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, gibt.
Mhm. Wobei Museen und Feiern ist ja jetzt kein Gegensatz, geht ja beides.
Ja, geht schon.
Du musst dich ja nicht entscheiden. Ja.
Stimmt, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, lieber ein paar neue Museen sehen als einen neuen Club.
Und die Sprache?
Hablo español un poco, aber ich werde es lernen. Ja, es wird schon. Ich wünschte, ich könnte das jetzt schon besser. Ich habe angefangen, Paddington zu übersetzen. Aber es klappt noch nicht so gut. Also ich gehe mal davon aus, dass ich in einem halben Jahr einigermaßen sprechen kann.
Gut. Ja. Mit den Leuten draußen, also wenn du auf der Straße bist, ist es einfach, jetzt was Sprache angeht? Oder wenn die merken, Ausländerin, dass sie dich ignorieren oder so? Oder
nee,
nicht?
Also die Leute sind sehr, sehr freundlich. Nur das Einzige ist halt, viele sprechen einfach kein Englisch. Aber das ist ja gut, wenn man das weiß. Dann gucke ich manchmal, übersetze ich den Satz, den ich sagen will, davor. Und dann lerne ich den schnell auswendig. Und dann klappt das auch. Dann klappt es nur nicht, wenn dann eine Rückfrage kommt. Dann habe ich Pech gehabt, aber die Leute an sich sind sehr, sehr lieb. Auch wenn man zum Beispiel fragt, ja, was heißt das oder das, zum Beispiel, was heißt 20 Cent und man zeigt die Münze, dann sind die eben sehr hilfsbereit und freundlich.
Klingt doch gut.
Ja, das ist sehr gut.
Naja, und Madrid ist natürlich auch, ich meine, ist eine Weltstadt. Das macht man nicht mal eben im halben Jahr.
Ja, meine Mitbewohnerinnen sind auch alle aus unterschiedlichen Ländern. Da merkt man auch nochmal, wenn man zusammenlebt, wie unterschiedlich selbst, also sie kommen alle aus Europa, wie unterschiedlich trotzdem die Kulturen sind. Vor allem so, was das Kulinarische betrifft, aber auch so das Leben generell, merkt man schon ein paar Unterschiede.
Ja?
Ja, schon. Also eine Mitbewohnerin ist polnisch und sie kocht ganz verrückte Dinge.
Sprich's einfach aus. Wir sind hier unter uns.
Ja. Und was ich dich noch fragen wollte, im Zuge deiner Umzüge, hast du das da jemals erlebt, dass es mal einfach zu viele Eindrücke waren, dass du das Gefühl hattest, okay, das ist jetzt einfach too much, so ein bisschen in Richtung Reizüberflutung, weißt du?
Ja, also richtig too much nicht, aber so ansatzweise hatte ich das, als ich nach Hamburg kam. Ich bin damals von Köln beziehungsweise vom Wuppertal aus, wo ich noch ein Jahr studiert hatte, bin ich nach Hamburg gegangen und das hat mich ziemlich überrollt. Also die Stadt als solche, die Größe da, die Alster, der See da mitten in der Stadt, dann natürlich der Hafen, die Elbe, das war einfach eine andere Dimension. Das fand ich schon sehr, na, schwer zu sagen, so ein bisschen erdrückend auch. Da habe ich eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, ach, die sind gar nicht so. Das passt schon.
Und wie bist du damit umgegangen?
Das ist schon eine Weile her. Wie bin ich damit umgegangen? Ich hatte damals dann auch schon so meine Leute. Ich bin vor allen Dingen wegen eines Jobs dahin gegangen. Also ich war gleich in einem Arbeitsumfeld und wurde hier und da mir einfach mitgeschleppt. Und das war dann schon mal gut. Und ansonsten habe ich auch, ähnlich wie du jetzt sagst, ich bin einfach rumgelaufen und habe mir angeguckt. Also ich bin in der Kunsthalle gewesen, in anderen Museen, habe erstmal eine Hafenrundfahrt gemacht. Also einfach erstmal mit offenem Mund über.
Ja.
Und dann fand ich für mich immer ganz wichtig, so Punkte zu finden oder Stadtviertel, wo ich mich einfach wohlgefühlt habe, weil das ja in jeder Stadt. Es gibt so die Shopping-Ecke und die reichen Ecke und die teure Ecke und die Kulturecke und ja, dass man für sich einfach so seine Plätze findet, wo man gut zurechtkommt. Ne? Also ich finde es immer wichtig, für sich so eine tägliche Struktur zu haben. Also sprich, wo gehe ich abends hin, noch was essen, wenn der plötzliche Hunger kommt? Wo habe ich ein Fitnessstudio? Wo kann ich schön draußen sitzen? Weißt du, so diese Punkte, das finde ich immer wichtig. Und alles andere. Man ist ja nicht ständig irgendwo im Museum. Bist ja
doch ich habe eine Liste geschrieben mit ganz vielen Museen in Madrid. Es sind 36 und ich möchte sie insgesamt alle sehen und ich habe schon 7.
Oh, das sind diese Hochbegabten.
Nee, weil ich dachte so, ich will die gerne alle sehen.
Ja, ist toll, ist toll. Ich würde sofort mitgehen, weil ich finde sowas gut.
Ja, das ist halt so eine Sache, wenn ich das anderen erzähle, dann gucken die mich an und denken so, du bist ein bisschen komisch. Und dann denke ich mir, ja, du hast recht, ich bin ein bisschen komisch.
Ja, cool. Und du hast gesagt, du warst schon beim Fußball.
Ja, das stimmt. Keine Ahnung, war ein Fußballspiel. Du bist neidisch, gell?
Ich bin sowas von neidisch. Du hast ja mal spielen sehen, das ist... Ich würde zu Fuß dahin kommen. Du kannst nach Barcelona fahren und sagen, ich will hier rein, aber du kriegst kein Ticket.
Das, ja, aber wir standen hier auch sehr lange in der Schlange. Mhm. Ja, dafür.
Ich glaube, ja. ich werde dich nochmal nutzen, dass du dich nochmal in die Schlange stellst. Und mir.
Für dich würde ich das machen.
Oh, Lena.
Und dann gucken wir zusammen ein Spiel angucken. Und dann bist du glücklich für die nächsten 5 Jahre.
Ja, dank dir. Das wäre wirklich ein Highlight. Ach ja, nein, so verrückt bin ich ja auch nicht. Aber so ein bisschen neidisch bin ich da schon. Und vor allen Dingen, du bist gerade mal 3 Wochen da. Andere Leute fiebern da ein halbes Leben drauf hin.
Ja, das war sehr spontan, weil irgendwie so das Bundesliga-Äquivalent in Spanien ging los. Das war so ein Spiel. Die spielen irgendwie in der gleichen Liga. Aber ich kenne mich da wirklich nicht aus. Und was ich dich auch noch fragen wollte, hast du jemals Mitbewohner gehabt?
Ja.
Wie war es so? Wie viele?
Ich habe jetzt gerade ein kleines Internetproblem.
Okay.
Hörst du mich noch?
Ja, ich höre dich.
Okay, dann machen wir einfach weiter. Meine größte WG, das war eine in Köln, da hatten wir ein ganzes Haus bewohnt in der Innenstadt. Das waren, ich glaube, 12 Leute.
Mhm. Und wie hat es dir gefallen?
Es war toll, es war toll. Ja. Also zur damaligen Zeit, das war... noch in den 70er, Ende der 70er Jahre, also noch so die ganze Studentenbewegung und lauter besetzte Häuser und also insgesamt eine wilde Zeit. Ich bin da reingekommen, die WG gab schon länger. Ich hatte meinen eigenen Bereich, mein eigenes Zimmer natürlich und es waren sehr unterschiedliche Leute, auch altersmäßig. Also für mich eine super Erfahrung. Da habe ich übrigens kochen gelernt. Ja,
sehr gut.
Ja, die einen sagen so, die anderen so, aber da herrschen ganz strikte Regeln, also nicht so eine Luschi-WG, ne? Sondern jeder musste an einem hatte einen festen Wochentag, wo er für alle anderen kochen musste. Es gab keine Ausreden. Und zwar völlig egal, ob du Nudeln mit Ketchup gemacht hast oder das ganz große Ding hingezaubert hast. Es musste abends was auf dem Tisch stehen. Wie gesagt, insgesamt 12 Leute. Es waren einige Kinder dabei, deswegen bin ich gerade am Durchzählen. Und
das wäre mir ein bisschen eine Kommune, kann es sein? So eine Hauskommune.
Ja. Nur, dass also jeder so seinen eigenen Bereich hat. Also nicht alle da so übereinander, untereinander. Im Gegenteil. Aber man hatte so Gemeinschaftsräume und eben auch die Küche. Und dann, ich musste immer dienstags kochen. Das hat mir totalen Stress gemacht. Die ersten 6 Wochen, wo ich das gemacht habe, die Küche sei mal aus. Also das Blöde war, man musste anschließend auch wieder sauber machen. Ne?
Alleine. Und
alleine, ja, ja. Ja, Köln, Palmstraße. Für alle Kölner, die sich auskennen. Feinstes Köln. Ein Zimmer mit Blick auf den Dom. Mehr kannst du nicht erreichen.
Sehr schön.
Ja.
Ja, ich hab gefragt, weil so im Zuge von Veränderung, das ist natürlich auch eine Veränderung, plötzlich Mitbewohner zu haben. Und ich muss sagen, mir fällt es ein bisschen schwer, weil mir jetzt mal auffällt, wie anders ich in manchen Dingen ticke und dass es komplett an mir liegt und ich quasi die bin, die aus der Reihe tanzt. Und ich muss aber sagen, es macht mir ein bisschen mehr zu schaffen, als ich dachte. Ja, das habe ich nicht kommen sehen. Also ich meine so Sachen wie zum Beispiel, ich bin sehr schnell genervt, wenn etwas nicht so schnell geht oder effizient, wie es gehen würde, wenn ich es alleine tun würde. Und mir fällt es sehr schwer, meine Ruhe zu bewahren, wenn, ich weiß ja, ich muss akzeptieren, dass es halt bei den meisten Menschen langsamer geht und anders. Und ja, ich tue mir sehr schwer, diese Veränderung zu akzeptieren, gerade auch was so Kochen und so was betrifft, weil wenn wir zusammen kochen, was ja schön ist, ja, gehört auch dazu, dann dauert das wirklich 3-mal so lange, als wenn ich es einfach alleine machen würde. Und manchmal, wenn ich nach Hause komme und schon den ganzen Tag mit Leuten geredet habe, wo ich mir bei den Gesprächen zur Hälfte der Zeit so dachte, sag mal, denk doch einfach kurz nach und hör auf mich so zu belabern damit und einfach nur meine Ruhe will. Und dann wird der 3 Stunden in der Küche gestanden, weil er sich drüber unterhalten wird, wie man jetzt die Paprika schneiden soll oder sowas, wo ich mir wirklich, ich muss mich noch dran gewöhnen. Hattest du das nie, dass du dann mal gemerkt hast, so krass, das macht keinem was aus, aber mir macht es sehr viel auf.
Also an solche Sachen wie mit der Geschwindigkeit kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber was ich natürlich sehr präsent im Kopf habe, das sind so legendäre WG-Diskussionen. Wer spült wieder nicht ab oder wer macht nicht sauber und wie regeln wir das? So ein Wohngemeinschaftsklassiker. Du hast immer Leute, die total penibel sind und dann gibt's immer welche, die, ja, die sehen das nicht. Das sind meistens die Männer. Eine Weile wird das dann toleriert und dann gibt's irgendwann Krach. Alle sitzen am Küchentisch und gucken irgendwie verbiestert und, das ist, ja.
Ich habe letztens mit meiner Mutter drüber geredet und also mir fällt es schon einfach auf, dass ich so anders denke als viele meiner Mitmenschen. Also klar, ich wusste es schon immer so, wenn man in der Schule ist oder so, aber so präsent war es wirklich noch nie. Ich hoffe, dass ich mich bald dran gewöhne.
Wenn du es willst, gewöhnst du dich dran. Aber es gibt natürlich Leute, die sind da allergisch und die sagen, ich kann nur alleine leben oder zu zweit und gewöhnen sich nie dran oder wollen sich nicht dran gewöhnen.
Aber das will ich auch nicht sein, weil ich finde es auch schön, mit Leuten zusammenzuleben. Und man kann ja kein asoziales Wesen werden, nur weil man ein bisschen anders ist manchmal.
Ja,
also will ich zumindest nicht.
Ich an deiner Stelle, ich würde es halt als Möglichkeit sehen. Ich meine, wann hast du schon mal eine Polin, die komisch kocht, also so hautnah? Oder es ist ja nicht fürs Leben, aber mal das mal so unmittelbar mitzukriegen. Also ich finde es großartig, jetzt so wie du es erzählst, das Ganze drumherum. Das Thema ist ja Veränderung.
Ja.
Dein Thema.
Ja.
Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, nicht allzu viel echt gesagt. Freust du dich über Veränderung oder kannst nachts nicht so gut schlafen?
Nee, ich freue mich über Veränderung. Ich finde, das gehört zum Leben dazu und das ist auch wichtig. Also ohne Veränderung gibt es ja auch keine Entwicklung. Und ich finde, es ist sehr wichtig, dass man kontinuierlich mal aus seiner Komfortzone rauskommt. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass es nicht zu viel auf einmal ist. Aber ich würde jetzt sagen, in meinem Fall ist es nicht zu viel auf einmal. Also klar, es ist eine große Veränderung, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich es nicht mehr handeln könnte. Und ich denke immer noch, dass das so der richtige Schritt jetzt war. Ich glaube, es tut mir gut. Also ja, ich mag Veränderung.
Also so wie ich dich erlebe, tut's dir auch in jeder Hinsicht gut.
Danke.
Ja, absolut.
Ja, und ich gehe davon aus, dass du Veränderungen auch magst, wenn du ungefähr 8-mal umgezogen bist.
Ja, natürlich. Also naja, nicht jede Veränderung ist immer eine zum Guten, beziehungsweise beim Begriff Veränderung kommst du ja auch schnell in so philosophische Geschichten rein.
Ja.
Alles verändert sich, werden und vergehen. Dann hole ich meinen Goethe nochmal raus hier. Augenblick, verweile doch, du bist so schön und so.
Oh.
Faust 1.
Und ich bin der Nerd mit meinen paar Museen, ne? Ich zitiere nochmal kurz Goethe an dieser Stelle.
Ja, das ist ja jetzt kein Nerd, das ist ja eine Allgemeinbildung. Oder habt ihr keinen Faust gelesen in der Schule?
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich werde es nachholen. Ich habe nämlich auch eine Liste mit Lektüre, die ich lesen will. Nicht.
Was ist denn das für eine Schule? Wo hast du denn Abitur gemacht?
Ja, unglaublich. Eigentlich sollte ich zurück's geben. Ich weiß.
Naja, ich meine, Veränderung, man kann ja auch Pech haben. Ne? Ich meine, wenn irgendwas anders wird, ist ja immer ein Risiko dabei. Kann ja auch schief gehen.
Stimmt.
Und dann,
Wir Deutsche machen uns da mehr Sorgen, denkst du?
Wir sind ja sehr sicherheitsorientiert. Oder hast du keine Lebensversicherung und eine Unfallversicherung und eine Reiserücktrittsversicherung?
Ja, habe ich echt nicht.
Was bist du denn für ein?
Nee, ich bin nicht so risikoavers. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, also für mich persönlich ist der negative Nutzen, den ich von einer schlechten Veränderung haben kann, immer noch kleiner als den Loss, den ich eh mache, wenn ich keine Veränderung habe. Sorry, da kommt jetzt ein bisschen, ich studiere Wirtschaft, merkt man gerade.
Ja.
Ist trotzdem noch kleiner. Deswegen ist es für mich eigentlich, logisch betrachtet, die Veränderung trotzdem immer besser. Weißt du?
Ja, ich ahne, was du meinst.
Ja, zum Beispiel, natürlich, wenn ich jetzt keinen Master gemacht hätte und angefangen hätte zu arbeiten bei der Firma, wo ich mein duales Studium gemacht hätte, dann hätte ich ein sicheres Gehalt, da würde ich weiterhin meine Rentenkasse einzahlen, hätte wahrscheinlich eine kleine süße Wohnung oder auch ein WG-Zimmer, eine Stunde weg von meiner Familie, aber ich hätte auch nicht die Chancen, die ich jetzt habe, zum Beispiel die Mitbewohnerin kennenzulernen, was Neues zu studieren, eine Kultur kennenzulernen. Selbst wenn es hier alles schrecklich wird, ich meine, das Schlimmste, das habe ich auch mir immer davor gesagt, so das Worst-Case-Szenario ist, irgendwas ganz Schlimmes passiert.
Mhm.
Und dann habe ich das Glück, dass ich daheim immer noch willkommen bin. Also so das Allerschlimmste wäre, ich muss einfach sagen, ich breche mein Studium ab und ich gehe wieder nach Hause. Und selbst dann wird es ja weitergehen. Und dann hätte ich es wenigstens versucht. Und von daher sehe ich dieses Risiko gar nicht so sehr.
Das finde ich, das muss ich mal ganz ernst sagen, das finde ich total klasse. So eine Einstellung. So einen Gedanken findet man auch jetzt in so philosophischen Geschichten. Zum Beispiel hier bei den Stoikern und so. Jetzt muss ich wieder ein bisschen angeben. Also so der Gedanke, es ist eigentlich nicht die Veränderung oder das, was passiert, was uns Sorgen macht, sondern die Gedanken darüber, was alles passieren könnte, das macht uns unruhig. Das bereitet uns Unbehagen. Wenn du das wirklich machst, ist es oft viel unkomplizierter oder weniger dramatisch, als wie man sich vorher vorstellt. Das heißt, das Schlimme sind eigentlich so diese ganzen Gedanken vorher. Und genau das, was du sagst, das ist so ein Rat, den habe ich auch schon aus anderen Ecken gehört. Stell dir einfach vor, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich meine, gut, dir kann ein Stein auf den Kopf fallen und so, aber das kann ja natürlich überall passieren. Aber ja. Was kann schief gehen? Du kannst dich blamieren, du kannst irgendwas, du kannst überfordert sein, du kannst alles ganz schrecklich finden. Aber im schlimmsten Fall, ja, brichst du ab und gehst zurück zu deinen Eltern. Du bist nicht auf der Straße. Das finde ich wichtig. So eine Art zu haben, mit Veränderung oder mit neuen Situationen überhaupt umzugehen. Hm. Finde ich total gut.
Danke, das freut mich natürlich. Aber was man dazu sagen muss, es ist jetzt so plump gesagt, aber ich kann es mir halt auch leisten. Also ich weiß, dass ich so ein Auffangnetz hätte, aber es hat natürlich nicht jeder. Und auch zum Beispiel, ich habe ja keinerlei Verpflichtung, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine eigene Familie hätte, also ein Kind, oder irgendwie Verpflichtungen anderweitig, dann wäre es natürlich nicht so easy, wie es jetzt ist.
Ja.
Aber ja, wenn es dann so ist, dann kann man es ja auch nutzen.
Nutze es, genau. Es wird sich ändern. Auch das wird sich ändern.
Ja. Und im Zuge dieser Veränderung, das wollte ich dich nämlich auch noch fragen, ob du dazu tendierst, dann extrem viel so selbst zu reflektieren und darüber nachzudenken, was passiert und dass das quasi mit der Veränderung einhergeht, dass du nochmal so ein bisschen alles zu doll überdenkst.
Wie meinst du alles?
Ob das auch wirklich das Richtige ist. Eigentlich ist es so ein bisschen, geht es in diese Risikoschiene, dass du viel zu viel drüber nachdenkst, so, oh Gott, war das jetzt wirklich das Richtige, dass ich das gemacht habe? Und passt das zu dem, wo ich hin will? Und dass man einfach zu viel drüber nachdenkt?
Nee, eher nicht. Also das Nachdenken, also bei mir jetzt, ist vorher. So, mache ich was oder mache ich es nicht? Jetzt ziehe ich um. Ziehe ich von Hamburg nach München oder...
Ja.
Ne? So bei großen Entscheidungen. Und wenn es dann ist es, wie es ist. Es kann gut gehen, kann schief gehen, muss ich gucken. Und vorher die Entscheidungsfindung ist für mich so das Ding, würde ich es bereuen, wenn ich es nicht mache. Das ist immer so das Kriterium. Also würde ich mich ärgern, wenn ich das nicht machen würde, weißt du so.
Auch ein gutes Kriterium.
Ja, hat mir total geholfen. Manchmal denke ich, wenn ich das und das jetzt nicht mache, eigentlich fehlt mir nichts. Und dann denke ich, okay, lass es. Aber wenn ich so das Gefühl habe, na, ich würde es schon gern ausprobieren, ich traue mich nur nicht so richtig, gut, dann überlege ich noch, was das Schlimmste, was mir passieren kann. Und ansonsten, dann sage ich, gut, dann mach's halt. Dann weißt es wenigstens. Wenn es da nicht funktioniert oder daneben geht, ja, dann weißt es.
Ja.
Hast du halt geloost, aber ist ja nicht schlimm. Also solange man nicht jetzt hier Haus und Hof verspielt. Alles auf Rot und dann kommt Schwarz. Und eben auch der Gedanke so, was ist der Worst Case? Finde ich total gut. Weil wenn man dann ehrlich ist, so richtig schlimm kann es eigentlich nicht werden. Ich meine, wir leben in Europa, uns geht's gut. Da gibt's ganz andere Geschichten.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ist auch sehr interessant. In meinem Kurs, einer ist aus dem Iran und einer aus Palästina. Und das ist auch sehr, sehr interessant, was sie erzählen. Also der aus Palästina kommt, der hat halt so auch erzählt, dass die auch, als sie dann Teenager wurden, dann sind die irgendwann so nach dem Motto in den Club gegangen, wenn wir heute bombardiert werden, dann feiern wir wenigstens dabei. Also echt krass, wie anders man aufwächst. Und dann werden auch so die eigenen Probleme so irrelevant, wenn man dann sowas hört. Das sind aber auch so zum Beispiel so Sachen, ich habe es nicht kommen sehen, dass ich mit so vielen verschiedenen Leuten reden kann und so viel erfahren kann von denen. Und das kommt jetzt alles nur wegen der Veränderung. Das ist so cool.
Das ist cool, ja. Also nicht nur gut situierte Franzosen und Engländer, sondern auch das
also ich meine,
aus Polen, aus Iran.
Ja, also trotzdem dann für das Land immer noch gut situiert. So geht's ja nicht allen Palästinensern, dass sie immer sagen, oh, okay, dann studiere ich halt in Europa. Der kommt auch aus einem gewissen Hause, aber trotzdem einfach auf einer ganz, ganz schwierigen Region.
Ja, schwierig ist, das kann man wohl sagen.
Ja.
Das ist interessant. Vor allen Dingen, also wieso jemand so eine Situation dann auch beurteilt. Ne? Kann's mir lebhaft vorstellen, aber wenn du jemand dann wirklich Auge in Auge hast oder mit dem studierst, ist es ja nochmal was ganz anderes, als wenn man nur die Zeitung liest oder im Fernsehen guckt. Ja, toll.
Ja.
Du hast ein Leben.
Bin mal gespannt, wie es weitergeht, welche Veränderungen noch kommen.
Ja, Hauptsache wir machen weiter Podcast.
Das auf jeden Fall. Das wird sich nicht ändern.
Ja. Sehr schön. Wir müssen mal hier die Kurve kriegen.
Ja, würde ich auch sagen. Ich fasse zusammen, Veränderung ist gut. Der Podcast wird sich nicht verändern. Wir werden weiterhin aufnehmen, auch wenn ich jetzt in Madrid bin. Hast du noch was hinzuzufügen?
Nein, da fehlen mir die Worte. Ich freue mich. Das sind schöne Aussichten. Und du bist gut drauf. Du bist erkennbar gut drauf. Das ist gut, trotz der Hitze.
Ja.
Wir freuen uns, wenn wir weitere Reaktionen kriegen. Wie ihr gemerkt habt, reagieren wir ja auch darauf. Manchmal machen wir sogar eine ganze Folge daraus. Also schreibt uns, falls ihr uns was zu sagen habt. Und ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr uns weiter zuhört. Wir sind erreichbar auf Insta und per Mail 130@web.de. Ja.
Super.
Und ansonsten.
Bis bald, Erwin. Mach's gut.
Gute Zeit in Madrid. Bis bald. Tschüss, Lina.
Danke. Ciao.
130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein paar grundlegende Informationen zu unserem Podcast 130 und mehr. Wir sind Lina Holzmann und Erwin Klein, 18 und 67 Jahre alt, und wir sind beide Mitglied bei Mensa in Deutschland, dem Verein für Hochbegabte und der größten Vereinigung für Hochbegabte in der ganzen Welt. In Deutschland gibt es 18.000 Mitglieder ungefähr, weltweit sind es etwa 250.000. Mitglied kann jeder und jede werden, die einen nachgewiesenen IQ von 130 und mehr, daher der Name unseres Podcasts, in einem Test nachweisen kann. Lina und ich haben uns überlegt, erstens, dass es noch keinen solchen Podcast über Hochbegabung gibt, in der Art, in der wir das machen, und dass wir hier an dieser Stelle über unsere Erfahrung, unseren Werdegang und unsere Art, wie wir mit dieser nachgewiesenen Hochbegabung umgehen, reden wollen. natürlich nicht nur über uns, sondern auch mit Gästen, die wir einladen zu den verschiedenen Aspekten. Es geht um Eltern, um Schule, um Beziehungen, um Sport, um Freizeit, um Freunde etc. etc. Wir sind sehr interessiert an jeder Art von Feedback. Man kann uns erreichen auf Instagram 130 und mehr. Es gibt eine Mailadresse 130undmehr@web.de und wir sind natürlich auch über Podigy und auf allen Plattformen erreichbar, downloadbar und man kann uns streamen.